Ein Mann hatte viel Geld und er hat zwei Menschen Geld geliehen. Und dem einen hat er 50 Denare geliehen und dem anderen 500 Denare, also das Zehnfache. Aber beide konnten ihre Schulden nicht zurückzahlen. Und was hat dann der Geldverleiher gemacht? Er hat ihnen einfach die Schuld erlassen. Und was denkst du, wer von diesen beiden Menschen wird den Geldgeber mehr lieben? Ist es nicht so, dass der, dem die größere Schuld erlassen ist, der wird auch mehr lieben? Und das, was ich gerade erzählt habe, das ist ein Gleichnis, das Jesus einem Pharisäer erzählt hat. Und diese Wahrheit oder dieses Gleichnis ist jetzt vielleicht noch nicht so brisant, aber ich will mit euch diese Situation anschauen, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, weil diese Situation wirklich sehr brisant war. Und das steht in Lukas Kapitel 7, Vers 36. Wer eine Bibel hat, lasst uns gemeinsam reinschauen. Lukas Kapitel 7, Vers 36. Lukas Kapitel 7, Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Wir werden später sehen, dieser Pharisäer heißt Simon. Deswegen werde ich immer nur Simon sagen. Also der Pharisäer Simon hat Jesus zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Und in jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, für ihre Sünde bekannt war. Und als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Und sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Und dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Und da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als aber der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Also wir sehen, Simon lädt Jesus zu sich nach Hause ein und Simon ist ein Pharisäer und wir wissen nicht, warum er Jesus einlädt. Vielleicht aus Neugier, vielleicht hat er von den Wundern gehört, die Jesus getan hat, und jetzt will er Jesus kennenlernen. Will wissen, was ist das für ein Mann? Ist das wirklich ein Prophet oder ist das nur ein Scharlatan, jemand, der irgendwas nur vorgibt zu sein? Also wir kennen Simons Motive nicht. Aber wir sehen, Jesus nimmt diese Einladung an und er geht zu diesem Essen. Und später werden wir noch lesen, dass es noch weitere Gäste gab. Also es war ein größeres Mahl. Und in dieser Kultur früher war es normal, dass man bei so größeren Mahlzeiten, dann hat man die Türe offen gelassen und da konnten Fremde reinkommen und sie durften sich so an die Seite setzen und sie durften dann den Gesprächen zuhören. Und deswegen wahrscheinlich war das so ein größeres Mahl und die Tür war offen und dann lesen wir, dass eine Frau auch reinkommt. Sie betritt den Raum, aber das war noch nicht das Problem. Und früher war es dann auch so bei diesen Mahlzeiten, dass man gelegen ist, also man hat nicht gesessen, sondern man lag. Und dann, wenn der Tisch jetzt hier in der Mitte war, dann lag man mit den Füßen vom Tisch weg. Und so kommt dann diese Frau, sie kommt in den Raum und sie kommt von hinten, nähert sie sich Jesus an und sie berührt seine Füße und sie fängt an zu weinen. Und ihre Tränen fallen auf Jesus' Füße und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren und dann nimmt sie Salböl und sie salbt Jesu Füße. Und es ist gleich am Anfang wird uns über diese Frau gesagt, dass sie in der ganzen Stadt bekannt war als Sünderin. Jeder in der Stadt kannte sie und wusste, das ist eine Sünderin. Und sie berührt Jesus. Und das ist das Problem. Diese Berührung von einer Sünderin, das ist das Problem. Für Simon, für den Pharisäer. Für die Pharisäer war das wichtigste Ziel, sie wollten heilig leben. Und sie wollten sich von Sünde fernhalten. Und deswegen haben sie sich unzählige Regeln ausgedacht für den Alltag, um sicher vor der Sünde zu sein, um ja nicht mit Sünde in Berührung zu kommen. Und eine Regel lautete, dass man eben nicht mit etwas Sündigem oder mit einem Sünder in Berührung kommen darf. Das heißt, ein Pharisäer, er musste immer aufpassen, wem er begegnet oder was er anfasst. Und wenn er einem Sünder zu nahe gekommen ist, dann verunreinigt er sich, dann wird er selber sündig. Und das war für Simon das Problem, als er sieht, dass Jesus berührt wird von einer Sünderin. Und er fängt an zu zweifeln. Er dachte, Jesus ist ein Prophet. Aber er dachte auch, wenn Jesus ein echter Prophet ist, dann kennt er doch die Frau. Und dann würde er doch nie zulassen, dass diese Frau, diese Sünderin, ihn berührt. Also nach der Vorstellung von Simon hat Jesus sich jetzt versündigt. Und er bekommt Zweifel. Ist Jesus wirklich ein Prophet? Ist das ein falscher Prophet? Aber wir sehen, also im nächsten Vers, den wir gleich lesen werden, sehen wir, Jesus ist wirklich ein Prophet. Er kennt Simons Gedanken. Er versteht Simon. Lasst uns weiterlesen in Vers 40. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Und Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Und keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen, und da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen ist. Richtig, antwortete Jesus. Jesus kennt die Gedanken von Simon und er erzählt eine Geschichte über zwei Schuldner. Der eine hat eine kleine Schuld und der andere hat eine große Schuld. Aber beide können die Schuld nicht begleichen und beiden wird aber die Schuld erlassen. Und Jesus fragt, wer wird mehr lieben? Und Simon weiß es. Simon kennt die Antwort. Er weiß, wer eine hohe Schuld hat und wem vergeben, erlassen wurde, der wird auch mehr lieben. Und jetzt im nächsten Abschnitt, Vers 44, dann sehen wir, was Jesus mit diesem Gleichnis bezwecken will. Er stellt Simon und die Frau gegenüber. Lasst uns weiterlesen, Vers 44. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie hier bin nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden und darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Diese Frau ist eine Sünderin. Jesus bestätigt das. Jesus redet das nicht schön. Er bestätigt das. Sie ist eine Sünderin. Aber ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Und deswegen hat sie Jesus so viel Liebe gezeigt. Und wir wissen sonst nichts über die Frau. Wir wissen nicht, woher sie kommt. Wir wissen nicht, was für eine Vergangenheit sie hat, was für eine Sünde sie hat. Wir sehen nur, dass sie emotional sehr bewegt ist. Wir sehen, dass sie anfängt, heftig zu weinen. Dass Jesu Füße nass werden. Und wir wissen nicht, sind das Tränen der Trauer, weil sie einfach zerbrochen ist über ihre Vergangenheit, ihre Schuld, ihre Sünde. Oder sind es Tränen der Freude, weil sie endlich Jesus sieht und weiß, dass er ihre Schuld vergeben wird? Wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich war es beides. Und wir sehen dann, sie öffnet ihre Haare und fängt an, Jesu Füße damit abzutrocknen. Und manche Ausleger erklären, dass allein dieses Haare öffnen, das war in dieser Kultur, war das ein Skandal. Das war für die Männer ein Grund zur Scheidung. Also es ist höchst skandalös, was hier passiert. Und sie küsst Jesu Füße und sie salbt seine Füße mit einem teuren Parfüm, mit einem teuren Salböl. Das ist ein Zeichen von großer Unterwürfigkeit. Überlegt euch mal, wie das ist, jemandem die Füße zu küssen. Das ist ein Zeichen von großer Ehrfurcht, großer Erniedrigung. Also wir sehen diese Frau, wir wissen nichts über diese Frau, aber wir sehen, alles, was sie macht, alles, was sie tut, zeigt einfach eine große Liebe zu Jesus, eine große Hingabe zu Jesus. Und im Vergleich sehen wir Simon. Und Simon, er gibt Jesus kein Wasser, um sich die Füße zu waschen. Er küsst ihn nicht zur Begrüßung. Und das ist, in dieser Kultur hat man diese zwei Dinge, hat man jedem Gast gegeben. Also das war normal. Und Jesus sagt auch, du hast mir nicht mal mit gewöhnlichem Öl das Haupt gesalbt. Das Haupt zu salben, das war nicht üblich in dieser Kultur. Aber wenn Simon das trotzdem gemacht hätte, dann hätte er zeigen können, dass er Jesus wirklich schätzt, dass er Jesus, ja, liebt. Aber wir sehen, Simon, er ist unhöflich. Er ist ein unhöflicher Gastgeber, weil er noch nicht mal Wasser, um die Füße zu reinigen, bereitstellt. Er küsst nicht mal zur Begrüßung. Er ist unhöflich. Und er zeigt auch keine Liebe, er zeigt keine besondere Anerkennung zu Jesus. Und ich will mit euch mal kurz überlegen, was war Simons Problem? Was war Simons Problem? Simon war ein Pharisäer, das heißt, er hat nach dem Gesetz der Pharisäer gelebt und er hat wahrscheinlich versucht, alle Regeln zu befolgen, um sich von der Sünde fernzuhalten. Und die Pharisäer, die hatten viele Regeln. Und wir sehen auch hier, Simon hat ein richtiges Verständnis von Vergebung. Er versteht, Jesus stellt ihm ja diese Frage, da sind zwei Menschen, ihnen wird die Schuld erlassen, wer wird mehr lieben? Simon hat ja richtig geantwortet. Simon hat ein Verständnis von Vergebung, von Schuld. Und bestimmt hätte Simon auch noch andere theologische Fragen richtig beantworten können. Aber Simon hatte keine Liebe zu Christus. Und es ist interessant, dass Jesus genau diese Geschichte erzählt und sagt, wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Vielleicht dachte Simon, dass er einfach nicht so viel Vergebung braucht wie die Frau oder wie andere Menschen. Weil er sich dachte, ja, ich habe ja nicht so viel Schuld wie die anderen. Ich halte mich an alle Regeln, ich halte mich von der Sünde fern, kein Sünder berührt mich. Ja gut, wofür brauche ich dann Vergebung? Ich bin ja nicht so schlecht wie jemand anders. Wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, was der Mensch ist, wie der Mensch ist. Lass uns dazu Römer Kapitel 3 aufschlagen. Die Bibel stellt ein Zeugnis über den Menschen aus und sie sagt ganz klar, wie der Mensch ist. Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, Vers 10. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Also die Bibel sagt ganz klar über den Menschen, es ist keiner, der gerecht ist. Keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wenn wir Menschen uns selber betrachten, wir unterscheiden dann immer in gute Menschen und böse Menschen. Aber die Bibel sagt, es gibt Sünder und es gibt Sünder. Der Unterschied ist, die einen Sünder erkennen, dass sie Sünder sind und tun Buße, und die anderen Sünder erkennen nicht, dass sie Buße brauchen und tun keine Buße. Und Simon, wenn wir jetzt Simon und die Frau gegenüberstellen, beide sind Sünder und die Frau erkennt, dass sie Vergebung braucht, aber Simon erkennt nicht seine Schuld. Er erkennt nicht, dass er genauso viel Vergebung braucht wie die Frau. Simon hat das Maß seiner Schuld vor Gott nicht erkannt. Und er dachte, ja gut, ich brauche nur wenig Vergebung. Aber wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Und Simon dachte sich vielleicht, okay, ja gut, ich habe vielleicht schon ein bisschen Schuld, aber ich kann diese Schuld, die kann ich selber vor Gott begleichen. Ich kann selber das mit Gott ins Reine bringen. Und er hat vielleicht geschafft, alle Regeln der Pharisäer zu befolgen. Er ist der Sünde ausgewichen im Alltag, er hat sich nicht berühren lassen von Sündern. Aber Simon vergisst, dass die Sünde nicht irgendwo da draußen ist, sondern die Sünde ist tief in ihm drinnen. Lass uns dazu Matthäus 15 aufschlagen. Matthäus 15, Vers 17. Matthäus 15, Vers 17. Da spricht Jesus auch zu einer Gruppe von Pharisäern. Versteht ihr nicht, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Jesus sagt diese Worte zu einer Gruppe von Pharisäern. Und diese Pharisäer haben gesehen, dass Jesus Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände waschen. Und sie kommen zu Jesus und fragen, ja, warum waschen deine Jünger sich nicht die Hände? Warum halten sie sich nicht an die Traditionen der Pharisäer? Und die Pharisäer, sie haben das bewusst gemacht, weil sie verhindern wollten, dass, wenn sie sich die Hände nicht waschen, dass sie dann irgendwas essen und irgendwas Unreines in sie hineinkommt. Sie dachten, wenn sie diese Traditionen einhalten, dann können sie rein bleiben. Dann können sie gerecht vor Gott stehen. Sie können aus eigener Kraft rein vor Gott stehen. Und das ist Religion. Religion ist der Versuch, sich Gottes Gnade aus eigener Kraft zu erarbeiten. Und dann sehen wir Jesus' Reaktion. Er sagt, begreift ihr nicht, dass das, was in den Mund hineinkommt, das macht euch nicht unrein. Das, was aus eurem Herzen herauskommt, das ist es, was euch vor Gott verunreinigt. Also Jesus stellt klar, diese Unreinheit, die ist nicht irgendwo da draußen, sondern die ist drin, die ist in deinem Herzen. Es ist ein Teil von uns. Und für die Pharisäer, diese Traditionen, diese Regeln, das bringt gar nichts. Das bringt ihnen nichts vor Gott. Also wir haben jetzt zwei Stellen angeschaut in Römer. Wir haben gesehen, dass die Bibel sagt, dass kein Mensch gerecht vor Gott steht. Kein Mensch fragt nach Gott. Und wir sehen jetzt hier in Matthäus, unser Herz ist die Quelle des Bösen, des Unreinen. Unser Herz disqualifiziert uns vor Gott. Aber die Bibel zeigt uns auch, dass Gott ganz genau das Problem der Menschen kennt. Gott weiß ganz genau, was unser Problem ist, und er selber schafft uns Rettung. Und das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Gott selber, wir können uns Gottes Gnade nicht erarbeiten, aber Gott selber ist es, der seine Gnade schenkt. Gott selber ist es, der uns Rettung schenkt. Und das ist die frohe Botschaft, und das ist dieser Kontrast zwischen Simon und der Frau, zwischen Religion und Evangelium, zwischen ich muss mir Gottes Gnade selber erarbeiten oder ich kann Gottes Gnade nur annehmen, weil er es schenkt. Und wir sehen, Gott lässt seinen Sohn Jesus zu einem Menschen werden, und Jesus lebt als Mensch mit all unseren Schwachheiten, mit Versuchungen. Und es heißt in Hebräer, Jesus musste auch den Gehorsam lernen vor Gott. Und trotzdem ist Jesus, obwohl er Mensch ist, ist er in allem Gott gehorsam und er sündigt nicht. Und weil Jesus vollkommen ist, kann Gott unsere Sünde auf Jesus legen als unseren Stellvertreter. Und Jesus trägt unsere Strafe, und weil Jesus unsere Strafe getragen hat, müssen wir die Strafe nicht mehr tragen. Deswegen braucht Gott uns unsere Schuld nicht mehr anrechnen. Und deswegen können wir wieder Gottes Kinder werden. Und das Wundervolle ist, die Bibel erklärt auch, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Wir haben ja in Matthäus gesehen, alles Unreine kommt aus unserem Herz, aber Gott, wenn wir zu Gott kommen, dann schenkt uns Gott ein neues Herz. Ein Herz, das ihn verherrlichen möchte, ein Herz, das seine Gebote befolgen möchte. Und die Bibel sagt uns, dazu muss der Mensch von Neuem geboren werden. Und das ist ein geistliches Bild. Wir müssen von Neuem geboren werden. Unser altes Wesen muss sterben. Unser altes Herz muss sterben. Und wir müssen ein neues Wesen, ein neues Wesen werden. Wir müssen ein neues Herz von Gott bekommen. Und das können wir uns nicht erarbeiten. Das ist etwas, was Gott vollbracht hat. Ist etwas, das Gott uns schenkt. Lasst uns nochmal in 2. Korinther Kapitel 5 reinschauen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, Wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und im Römerbrief Kapitel 6, da ist das wunderschön aufgeschrieben. Das könnt ihr zu Hause nachlesen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Was es bedeutet, eins gemacht werden mit Christus. Dort heißt es, wir sind begraben mit Christus. Wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Und wir wandeln jetzt in einem völlig neuen Leben. Also durch Jesus sind wir der Sünde gestorben und leben jetzt neu für Gott als neue Kreaturen. Und das ist ein Geschenk. Das können wir uns nicht erarbeiten. Das hat Gott uns geschenkt. Und alles, was es dazu braucht, ist Glauben. Alles, was es braucht, ist Glauben. Lass uns zurückkehren zu der Geschichte mit Simon in Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7. Und lasst uns nachlesen, wie diese Geschichte jetzt endet. In Vers 48. Lukas Kapitel 7, Vers 48. Und zu der Frau sagte Jesus: Deine Sünden sind dir vergeben. Und die anderen Gäste fragten sich: Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Also diese ganze Spannung zwischen Jesus und den Pharisäern, die wird hier nochmal gesteigert. Jesus vergibt der Frau die Sünden und damit macht er sich Gott gleich. Und wir sehen ja, die Leute fragen sich, wer ist dieser Mann, dass er sogar sagt, dass er Sünden vergeben kann? Und so endet dann diese Geschichte zwischen Simon, Jesus und der Frau und wir sehen zwei Sünder. Und der eine Sünder erkennt, wie groß die eigene Schuld ist und der andere Sünder denkt, ja gut, ich bin ja eigentlich kein schlechter Mensch, ich halte mich an alle Regeln und Traditionen. Und der eine Sünder erkennt in Jesus den Retter. Eines Tages wird dieser Jesus die Strafe für meine Sünden tragen und dieser Sünder ist so zu Tränen gerührt über diese Gnade, über dieses Geschenk der Gnade. Und der andere Sünder denkt, ja gut, ich bin Pharisäer, ich habe alle Regeln befolgt, das wird schon ausreichen, wenn ich mich an die Tradition halte, wenn ich mir vor dem Essen die Hände wasche, das wird doch schon ausreichen. Und wir sehen den einen Sünder, die Frau, die so viel Liebe hat, die so viel Liebe von Gott erfahren hat und jetzt die eigene Liebe nicht oder kaum zurückhalten kann. Und wir sehen den anderen Sünder, der keine Liebe hat, der keinen Dank hat, weil er glaubt, er hat sich selber alles erarbeitet. Und Jesus sagt dann zu der Frau: Geh in Frieden, dein Glaube hat dich gerettet. Alles, was es gebraucht hat, war dieser Glaube. Der Glaube, dass die eigene Sünde so groß ist und dass es nur durch Jesus, nur durch das Werk von Jesus Vergebung gibt. Und so endet diese Geschichte von zwei Sündern. Und wo stehst du in dieser Geschichte? Wo findest du dich wieder? Und ich möchte dich ermutigen, prüfe dich selber und sei ehrlich zu dir. Ist dir bewusst, dass du ein Sünder bist? Und wann hast du das letzte Mal Sünde in deinem Leben erkannt? Wann war das letzte Mal, dass du so richtig zerbrochen bist über deine Sünde, über dein Leben, deine Vergangenheit? Wann war das letzte Mal, dass du gemerkt hast, ich schaffe es nicht alleine? Ich brauche einen Retter. Ich brauche Jesus. Und du fragst dich vielleicht, okay, ja, ich weiß nicht, das ist schon lange her. Und ich weiß nicht, wie kann ich denn Sünde erkennen? Und ich kann dich nur ermutigen, lies die Bibel. Lies die Bibel, weil du dann Gott kennenlernst und du verstehst, wer Gott ist und was Gott will. Und bete, dass Gott, dass der Heilige Geist dein Gewissen schärft und dich überführt von Sünde, dir Bereiche in deinem Leben aufzeigt, wo du Sünde hast. Aber was noch viel wichtiger ist, ich meine, Sünde zu erkennen ist wichtig, das ist aber noch nicht alles. Viel wichtiger ist es, sich bewusst zu werden, dass du in Christus bereits einen Retter hast. Du hast in Christus einen Retter und du kannst zu ihm kommen und er ist für deine Sünde gestorben. Es gibt keine Sünde, die zu groß für ihn ist. Wann hast du das letzte Mal gestaunt über diese Gnade, die Gott dir schenkt? Wann hast du das letzte Mal so richtig Dankbarkeit gehabt für Jesus, für das, was er getan hat? Und wann war das letzte Mal, wann ist dir bewusst geworden, dass du wirklich nichts beigetragen hast, um Vergebung zu erlangen, sondern du kannst dieses Geschenk von Gott nur annehmen? Bist du dankbar für diese Gnade? Bist du dankbar für das neue Herz, für dieses neue Leben, was Gott dir schenkt? Erlebst du Veränderungen in deinem Leben? Bleib nicht bei der Sünde stehen, sondern schau auf die Gnade. Jesus ist für diese Sünde gestorben und du darfst ein neues Leben haben. Und prüfe dich auch selber. Vielleicht gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du auch angefangen hast, so wie Simon, religiös zu werden. Du versuchst, Gott zu beeindrucken mit gutem Verhalten, mit moralischen Entscheidungen, mit Disziplin, die du dir selber reinprügelst. Auch wir Christen, wir können religiös werden. Ich denke, bei uns ist oft das Problem, wenn es um Rettung geht, dann wissen wir, dass das aus Gnade passiert ist, dass wir nichts dazu machen konnten, dazu beitragen konnten. Aber ich denke, oft ist es, wenn es um die Heiligung geht, wenn es darum geht, in diesem neuen Leben zu wandeln, dann versuchen wir aus eigener Kraft zu leben. Dann versuchen wir uns selber anzustrengen. Und vielleicht denkst du manchmal, ja natürlich, Gott segnet mich nicht. Ich sehe keinen Segen in meinem Leben. Ja, das ist bestimmt, weil ich mich nicht so anstrenge, weil ich nicht so oft bete. Oder ich sehe keine Veränderung in meinem Leben. Ja klar, weil ich mich nicht anstrenge. Aber das ist Religion. Wenn du an Jesus als deinen Retter glaubst, dann bist du gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du bist der Sünde gestorben. Du bist eine neue Kreatur. Du bist ein Kind Gottes. Gott hat das bereits bewirkt. Gott hat das bereits gemacht. Du bist mit Christus gestorben und auferstanden. Die Entscheidung, die du täglich treffen musst oder die wir täglich treffen müssen, will ich in diesem neuen Leben wandeln? Will ich das annehmen und in diesem neuen Leben wandeln, das Gott mir gegeben hat? Oder möchte ich lieber aus eigener Kraft versuchen, Gott zu gefallen? Will ich in diesem neuen Leben wandeln, was Gott uns gibt? Will ich mich ihm hingeben? Will ich sein Geschenk annehmen? Und das heißt natürlich nicht, dass es nie Versuchungen geben wird, dass es nie schwere Zeiten geben wird, dass es nie Anfechtungen geben wird. Aber das ist keine Strafe von Gott. Das ist auch kein Zeichen, dass Gott dich verlassen hat. Sondern dadurch will Gott uns erziehen und uns formen in sein Bild. Ich hoffe sehr, und ich muss mir auch selber immer wieder bewusst machen, diese Gnade, die Gott uns schenkt, dieses Geschenk, diese überreiche Gnade, dieses neue Leben, was er uns schenkt. Und die Frage ist, so wie Jesus gesagt hat, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Ist dir bewusst, wie viel dir vergeben ist? Und Begegnest du dann anderen auch mit dieser Gnade, die du selber erfahren hast? Oder geht es dir dann so wie mir, du fühlst dich lieblos, du fühlst dich gleichgültig anderen gegenüber? Lieblos gegenüber den Mitmenschen oder gleichgültig gegenüber ihrem verlorenen Zustand? Oder man ist gleichgültig gegenüber den Glaubensgeschwistern aus der Gemeinde, über ihre Freude, ihre Leiden? Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Auch seinen Nächsten. Und wenn du jetzt heute nach Hause gehst, nimm dir Zeit, geh ins Gebet und prüfe dich selbst. Ist dir bewusst, wie groß deine Sünde ist vor Gott? Aber was noch viel wichtiger ist, ist dir bewusst, was Jesus für dich aus Liebe alles vollbracht hat, dass er deine Schuld getragen hat? Ist dir bewusst, wie groß Gottes Gnade in deinem Leben ist? Und ja, nimm dir Zeit, Gott dafür Danke zu sagen. Und ich würde euch ermutigen, jetzt aufzustehen und lasst uns gemeinsam beten und diesem Gott Danke sagen, uns bewusst werden, wie sehr er uns gesegnet hat. Amen.